Green Up Your Life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Marie Gomez und freue mich, dass ich hier eine ganz besondere Gästin bei mir habe. Und zwar ist Thema Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Umweltbewusstsein auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Hallo Anne.
Hallo.
Du bist ja die Gründerin der Initiative Beach Cleaner, hast ein Buch geschrieben und bist leidenschaftliche Meeresschützerin. Seit 2015 kämpfst du mit Beach Cleaner gegen die Plastikverschmutzung in unseren Meeren und setzt dich auch dafür ein, dass wir alle bewusster mit der Umwelt umgehen und einen Beitrag dazu leisten und bist einfach eine riesen Inspiration, sage ich mal. Mit deiner Organisation organisierst du ja Strand- und Gewässerreinigungen, klärst an Schulen auf über Plastikmüll und organisierst auch Cleanups. Jetzt würde mich echt interessieren, was hat dich dazu bewegt, Beach Cleaner zu gründen?
Ja, also Beach Cleaner ist vor 10 Jahren in Ibiza geboren, am Strand. Da war mein Sohn noch ziemlich klein und ich konnte den nicht alleine unbeaufsichtigt im Wasser lassen. Und ich habe mich einfach am Strand aufgehalten, also am Rande des Wassers. Und mir ist eben aufgefallen, dass da sehr viel Müll liegt und auch immer wieder angeschwemmt wird. Das habe ich dann einfach intuitiv aufgehoben. Und ich habe mir nur gefragt, wo kommt das alles her? Und habe mir gedacht, vielleicht ein Boot umgekippt oder so. Und habe das dann versucht zu recherchieren. Also es gab kein Unglück. Kein Küstenunglück, also kein Hafenunglück oder so. Und was mir auch aufgefallen ist, dass halt niemand mitgeholfen hat. Also ich war Tag ein, Tag aus die Einzige, die da den Müll aufgehoben hat. Und mich haben aber sehr viele Leute beobachtet. Das hat mich ein bisschen gestört, weil es war auch warm und es war auch mein Urlaub. Aber ich habe mir gedacht, ich kann das da nicht liegen lassen. Also wir sind durch Dreck gelaufen, die kleinen Kinder überall, Hunde auch. Also das ist einfach unverantwortlich, wenn man da nicht mit anpackt. Und das war eigentlich das Schlüsselerlebnis. Und dann gab es noch ein i-Tüpfelchen dazu. Also ich war im Wasser dann mit meinem Sohn und dann kam so eine Plastikplane an meiner Schulter, ist die so quasi vorbeigeschwommen. Und ich hab gedacht, das ist so eine Alge, so eine lange, ja. Oder so ein Schilfteil oder so. Und dann hat sich das eben herausgestellt, das war ein Teil einer Plastikplane. Und einem Mann ging es ähnlich. Und ich werde den Blick nie vergessen von diesem etwas korpulenteren Herrn. Der hat halt das einfach wieder ins Meer geworfen, also von seinem Körper quasi runter und hat es ins Meer geworfen, dort gelassen. Und ich habe es halt auch mitgenommen und habe das dann auch ein bisschen untersucht. Und das hat mich auch wahnsinnig gestört, diese Ignoranz. Und ich war schon immer ein bisschen rebellisch und habe gedacht, so Leute, also wir gründen Beach Cleaner. Und das, ich hatte überhaupt nicht mehr im Sinn, weil was machen wir? Beach Cleanen. Und dann habe ich meinem Mann damals gesagt, schau mal, ob die Domain beachcleaner.de frei ist. Wirklich über Nacht, das war glaube ich unser erster Tag, die erste Nacht auf Ibiza.
2015 war das.
Ja, genau. Und wir waren früher öfters dort gewesen. Das war so ein bisschen unsere Ferieninsel und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen da was draus. Ich mache da ein Movement draus. Und ich wollte eigentlich nur die Leute anstecken, dass sie mit Müll aufheben. Aber dass daraus ein Studium entsteht, also was ich selber besuche bei Marine Litter, habe ich dann ein Studium noch absolviert nachts, um von dieser Vermüllung mehr zu erfahren und zu lernen. Und dass ich dann noch ein Buch darüber schreiben würde und so ein Movement eben entsteht und dass wir hier kommunal arbeiten, aber auch eben über die Grenzen hinaus. Das habe ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können. Ich wollte einfach nur irgendwas tun.
Was ich so interessant finde, woran liegt das denn, dass wir Menschen uns häufig nicht verantwortlich dafür fühlen? Also dieser Moment, der Mann, der merkt, oh, das ist irgendwie, dieses Plastikteil gehört hier nicht her. Ich habe es schon in der Hand. Warum das einfach wieder reingeschmissen wird? Das ist ja, ich will damit jetzt nicht mit dem Finger auf diesen Mann zeigen, weil ich glaube, als Menschen kennen wir das alle von uns, dass wir uns manchmal für Dinge nicht verantwortlich fühlen. Die Frage ist nur, warum ist das so und wie schafft man es, Menschen da zu aktivieren, da ein Bewusstsein dafür zu bekommen?
Ja, das ist eben zu dem Thema gar nicht so einfach, weil die Leute ekelt es auch an diesen Müll, für den sie ja erstmal nicht verantwortlich sind, da irgendwie tätig zu werden, den aufzusammeln. Das sehen die Leute irgendwie nicht ein. Ich frage mich aber auch, okay, wenn sie weiterdenken würden, wer würde es dann sonst aufheben? Und auch intelligente Menschen denken da nicht weiter, die hören einfach auf. Und das ist für mich halt Ignoranz. Aber das ist in vielen Themen so. Es ist genauso, wenn man sich als Autofahrer irgendwo reindrängelt oder wenn man jetzt nicht in der Schlange stehen bleibt, wobei ich da auch manchmal so ein Kandidat bin, mich gerne auch ein bisschen vorstelle. verstehe ich auch, wenn man es mal eilig hat, aber ich mache das dann auch auf eine nette Art oder frag oder so. Aber ich würde jetzt nicht jemanden anderen einen Nachteil dadurch entstehen lassen oder die Umwelt beeinträchtigen. Das finde ich geht einfach nicht. Das hat was mit Werten zu tun, mit einer Haltung. Also ich rede auch in meinen Vorträgen sehr viel über Haltung.
Ich glaube aber auch, dass die Arbeit, die du tust, genau dazu führt, Weil viel hat ja auch was mit Aufklärung zu tun oder dass einem Dinge bewusst werden. Weil ich würde mal behaupten, der Mensch, die meisten Menschen sind per se nicht schlecht, aber sie leben so in ihren Tag hinein und manchmal muss man so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen werden. Wie ist das bei dir, wenn du zu Vorträgen gehst? Ich meine, da darfst du ja auch für Menschen sprechen, die, keine Ahnung, zum Beispiel in Schulen, die mit dem Thema vielleicht sich davor gar nicht so auseinandergesetzt haben.
Genau, zwei super Punkte angesprochen. Also einmal das Bewusstsein, da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Also ich bin auch Yogalehrerin und dieses achtsame Leben, dieses Bewusstsein für bestimmte Dinge oder sich Bewusstsein, das ist natürlich bei mir anders vielleicht ausgeprägt. Und das hat mich, glaube ich, auch dazu bewogen, das zu machen, weil ich mir als Mutter gedacht habe, als junge Mutter, ich möchte was zurückgeben. Also ich kann nicht nur den Planeten aussaugen und die ganzen Ressourcen verwenden und Kommerz und Kapitalismus und so weiter. Da war ich schon weiterentwickelt, sage ich mal. Und bei den Schulen ist es einfach das Schöne, da treffe ich eben auf junge, unberührte Menschen, die noch nicht so versaut sind zu bestimmten Themen, die auch noch Lust haben, was zu verändern und zu rocken. Und die kann ich ganz schnell im Inspirieren, motivieren. Die wollen danach die Welt retten. Und es fängt wirklich bei Drittklässlern an und hört bei Studenten auf. Also, aber auch, ich habe auch schon für älteren Leuten, für älteren Publikum auch schon Vorträge gehalten. Die sind eigentlich, egal welche Zielgruppe, alle sehr motiviert danach. Und sie verstehen auch meinen Ansatz, dass man eben nicht wegschauen kann. Das geht nicht. Und dass jeder ist in der Verantwortung und kann auch ein Role Model sein, kann ja. Vorbild sein und in seinem Bereich. Das kann die Oma im Altenheim sein oder das kann mein Sohn in der Schule sein oder mein Chef in der Arbeit. Ne? Dass die einfach so eine Rolle auch einnehmen und Leute anzustecken, um was Gutes zu bewirken.
Ja, und wenn wir uns alle gegenseitig anstecken, dann ist es wie so ein Schneeballsystem. Jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Bildungsarbeit gesprochen, aber wie sieht die denn konkret aus? Also wie läuft deine Arbeit ab?
Genau, also ich werde gebucht von Schulen, aber auch manchmal von Kindergärten, aber wirklich überwiegend Schulen und zwar eben dann mehr so ab der 5. Klasse bis am Ende. Und da sind dann auch wirklich mehrere Klassen gleich zusammen oder die ganze Sporthalle ist voll. Das sage ich der Schulleitung auch, ladet alle ein. Also ich bekomme sowieso ein Mikro und der Vortrag ist interaktiv, nicht langweilig und es schläft niemand ein. Und ich kann einfach mehr Leute erreichen. Und es ist für mich wichtig, dass ich viele Leute schnell erreichen kann. Ja. Ihr bekommt das Buch natürlich von mir auch. Und das Buch ist so aufgebaut, es ist extra für Pädagogen und Familien und Kinder geschrieben, aber auch Teenies natürlich. Die können sich wirklich irgendeine Seite aus dem Buch herauspicken und nehmen dann ein Thema durch. Zum Beispiel, was ist der Ozean? Was bedeutet der für uns? Ja? Wie vermüllt ist der? Oder was ist Plastik? Oder wie kann ich selber Plastik vermeiden? Was können die Schulen tun? Was können Communities zusammen machen? Und dann gibt es immer einen Ansatz oder eine Frage und dann gibt es eine Lösung dazu und auch ganz viele Quellen und Bilder und Videomaterial auf meiner Website und das ist auch kostenlos. Also da kann man jetzt sogar schon drauf und sich die Videos alle anschauen. Und auf meiner Website ist sowieso in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, ganz viel Content schon zu sehen. Also man muss nicht immer buchen oder das ganze Buch lesen.
Wie heißt das Buch denn?
Kids for the Ocean. Und die Website ist beachcleaner.de. Ich bin auch auf Insta und da gibt es viele Reels. Da sieht man die Cleanups, die wir eben so gemacht haben über die letzten 10 Jahre. Also es sind fast 100 Stück, glaube ich, oder über 100. Und manchmal hat uns das Fernsehen begleitet, manchmal Radio, manchmal einfach irgendwelche Blogger oder so. Also es macht auch immer Spaß, wenn uns Leute aus anderen Bereichen begleiten und dann darüber schreiben.
Was würdest du sagen, war bisher so dein größter Erfolg oder deine positivste Erfahrung in all den Jahren?
Also ich muss sagen, jeder Clean-Up, auch wenn es schneit und stürmt, sowas hatten wir nämlich auch schon, so richtig grausige. Und einmal war dann, ich glaube, der BR mit dabei, die haben gedacht, ich sage den Clean-Up ab, weil es so furchtbar das Wetter war. Aber es waren so viele Leute da, es war in der Anfangszeit von Beach Cleaner, von unserem Movement. Da kamen noch viel mehr Leute als jetzt, weil nach Corona ist so ein bisschen so eine kleine Müdigkeit eingetreten, sage ich mal, bei den Leuten, wie bei so vielen kommunalen Arbeiten oder Community-Arbeiten. Und also die Cleanups sind alle mega, egal wo sie stattfinden. Aber was natürlich ein Highlight war, ein persönliches, war wirklich die Ocean School in Marokko. Da konnte ich eben zweimal, durfte ich dort eine Ocean School veranstalten. Auch einmal die erste mit einem Partner, die zweite haben wir komplett allein gemacht mit meinen Freunden vor Ort. Die haben ein Surf- und Yoga-Haus, das Blue Mind in Marokko. Und die sind schon sehr nachhaltig unterwegs und versuchen eben auf Plastik zu verzichten. Und das hat super gepasst einfach. Und dann haben wir ein Clean-up gemacht und auch ein Education-Part. Also am Strand haben wir dann eben den Müll getrennt und ich habe erzählt, welchen Müll wir recyceln können, was nicht und warum das überhaupt am Strand liegt. Das ist in Marokko extrem. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man läuft quasi, wenn man auch surft, durch den Müll durch. Boah. Wirklich durch einen Müllstrand. Das ist nicht mal so ein bisschen so ein kleines Teil irgendwo. Es ist wahnsinnig viel. Und das ist aber der Müll, der eben auch wieder zurückgespuckt wird vom Ozean, vom Atlantik in dem Fall. Und man sieht auch, wie alt der Müll ist. Der ist eben von der Sonne und vom Salzwasser schon sehr angegriffen. Und es dauert Jahrhunderte, bis zum Beispiel so ein Hartplastikteil, es kann 450 bis 1000 Jahre dauern, bis sich das zersetzt in der Natur. Und sowas haben wir eben auch gefunden. Und ich nehme das auch mit und zeige das dann auch in den Schulen. Da haben die eine Vorstellung, was passiert denn mit diesem Material Plastik auch? Und was ist das überhaupt? Also ist dann auch so ein bisschen Chemie dabei. Wo kommt es überhaupt her? Wer hat es erfunden? Warum haben wir überhaupt Plastik? Warum steigt die Plastikproduktion immer noch? Mhm. Obwohl wir das alles wissen. Wir sind uns bewusst. Also
was wir machen, ne?
Genau, die Politiker sind sich bewusst. Jeder ist sich bewusst. Und trotzdem gibt es einfach keinen Stopp.
Ja.
Und das ist das Schlimme.
Da würde ich gerne einhaken. Du sagst, den Politikern ist das bewusst und dann versucht zum Beispiel das Europäische Parlament durch sowas wie Strohhalmverbot, Produktion von Plastikstrohhalmen, da was zu tun. Was hältst du von solchen Maßnahmen? Ja. Hast du den Eindruck, ja?
Am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, oh Gott, was ist das für ein Witz eigentlich? Aber die Entscheidung ist natürlich auf diese Teile gefallen. Also warum Plastikstrohhalme? Oder auch Einweggeschirr oder Einwegbesteck, weil das ist das meistgefundene an den Stränden war. Mhm. Aber der Plastikmüll in den Meeren kommt nicht nur von den Stränden, sondern überwiegend aus den Städten, wie zum Beispiel auch aus Nürnberg. Da fließt dann alles über die Rednitz oder Pegnitz, To-Go-Becher, dünne Plastiktüten, genau, findet seinen Weg über Wochen und Monate an die Küste. Also 80% des Mülls an den Küsten und in den Meeren kommt von den Städten. Und deswegen macht es auch so Sinn, dieses Projekt hier auch in der Region eben zu veranstalten. Und das sage ich den Leuten natürlich auch. Also da gibt es ganz viele Statistiken, es gibt ganz viele Behörden, die den Müll tracken, die wirklich schauen, okay, wo kommt der Müll her? Wo hat er den Eintrag ins Wasser gefunden? Also da gibt es auch ganz wilde Begriffe dazu. Es gibt auch ganz viele Gesetze übrigens, den Müll zu vermeiden, dass der gar nicht erst im Meer landet und auch nicht dort entstehen darf, über Boote zum Beispiel auch, ne? Also oder Schiffsunglücke ist natürlich unvermeidbar, aber es gibt sehr viele Regulierungen schon und Gesetze, dass eben auch Müll nicht illegal entsorgt werden darf. Das passiert natürlich auch, aber der überwiegende Teil kommt wirklich von uns, von unserem Konsumverhalten. Und da ist dann wieder okay, gut, ich verstehe, Plastikstrohhalme werden eingedämmt oder auch das Besteck. Das kann man auch ersetzen mit nachhaltigen Materialien oder Alternativen eben oder einfach weglassen. Also das verstehe ich dann schon, aber es dauert natürlich auch alles viel zu lang. Die Industrie hat es ewig ja noch in den Regalen gehabt oder verkauft, weiter produziert. Dauert halt alles viel zu lang. Es ist genauso Klimageschichten, dauert einfach alles viel zu lang.
Ich meine, den meisten ist das wahrscheinlich schon bewusst, aber das jetzt nochmal von dir zu hören, welche Folgen hat denn dieser ganze Plastik in den Meeren für Tiere und auch für Menschen?
Mhm. Also wenn wir uns mal vorstellen, dass so ein aufgeblasener Hochzeitsballon oder so ein Geburtstagsballon, so die schönen Glitzernballons, wenn die sich lösen, die werden ja auch bewusst in den Himmel entlassen, der findet seinen Weg auch ins Meer. Irgendwann mal geht da die Luft raus und dann liegt er im Gewässer. Dann hat er noch diese Geschenkbandschnur daran und da kann man sich eigentlich schon genau vorstellen, was da passiert. Also Vögel verheddern sich da, die Tiere, ob das jetzt Delfine sind, Wale, andere große Fischarten, die das dann eben aufnehmen, mit Nahrung verwechseln, auch Schildkröten und die verenden alle. Das verstopft deren Mägen. Und da kommt nichts mehr rein, also die können dann auch nichts mehr aufnehmen und die verenden natürlich. Also wir haben 70% der Schildkröten sind davon schon betroffen und die sind vom Aussterben bedroht. Sehr viele Tiere stehen auf der roten Liste wegen Plastikverschmutzung in den Meeren. Und das sind so Sachen, das nehmen wir halt billigend in Kauf immer noch. Es gibt auch Strände auf der Welt, die schon gesperrt wurden wegen Plastikvermüllung, weil die einfach so voll sind. Also da müssen sich einfach diese Gebiete wieder renaturieren. Die wurden natürlich gecleant und dann lässt man dann keinen Menschen mehr um die Strände, weil die Menschen einfach Müll mitbringen. Mhm. Und das ist natürlich eklatant, ja. Es hat auch einen großen Einfluss auf den Tourismussektor, dass bestimmte Bereiche nicht mehr besucht werden können oder erstmal nicht mehr. Und also es sterben sehr viele Tiere eben im Wasser, aber auch Vögel. Sehr, sehr viele an den Küsten zum Beispiel, kann ich noch erzählen, an der Ostsee und an der Nordsee gibt es eben auch Organisationen, Labore, die jeden toten Vogel untersuchen nach Plastikpartikeln. Und jeder Vogel, der aufgeschnitten wird, hat ganz viele Plastikteile in den Mägen. Also die ernähren sich schon von Plastik, der halt am Strand liegt oder die bauen ihre Nester damit. Das passiert hier übrigens auch mit den Störchen, haben wir auch schon gehabt. Und dadurch, dass das eben teilweise dann eben Plastik, da geht ja dann kein Wasser durch, dann schwimmen die Küken auch in diesen Wannen dann, die sich bilden, auch hier in der heimischen Region, wenn ein Storch eben so ein Nestchen baut und teilweise da Plastiktüten mitverwendet, dann sterben die Tiere auch, ne? Die Neugeborenen in diesen eigenen Nestern, die ertrinken dann. Das hat so einen ganz furchtbaren Effekt. Da sind die Leute sich natürlich nicht bewusst. Das wissen sie auch nicht, aber das habe ich natürlich gelesen und Bilder gesehen und verfolgt, auch über mein Studium eben. Und es ist sehr traurig einfach.
Das Schlimme ist, dass Plastik überall ist. Also in unserer heutigen Gesellschaft ist es ja nicht mehr wegzudenken, wenn wir noch überlegen, vor über 100 Jahren, unsere Urgroßmütter, da wurde noch viel mit Mehrweg gearbeitet. Es wurde alles einzeln verpackt. Man hatte viel weniger Klamotten. Ich glaube, auch ein ganz großer Plastikfaktor hat ja auch mit Klamotten zu tun.
Textilfasern, Mikrofasern.
Richtig. Mhm. Wie kann man das Ganze lösen? Wir können ja uns nicht wieder in die Steinzeit zurückbomben.
Mhm. Ja.
Das ist schwierig, weil sich Menschen an einen bestimmten Lebensstandard gewöhnt haben. Was ist denn?
Ja, also man kann schon einiges tun. Ich gehe gleich darauf ein. Vielleicht nur noch mal, damit der Zuhörer sich das vorstellen kann. Mhm. Also wir konsumieren an Plastik, muss man sich vorstellen, jede Woche eine Kreditkarte, wenn wir die essen würden. Das ist quasi den Plastik, den wir aufnehmen.
In unserem Magen.
Genau,
ne?
In unserem Körper. Mhm. Das kann natürlich über Kleidung sein, auch wenn wir Polyester anhaben oder mit Plastik in Berührung kommen, geht es auch über die Haut, über die Chemikalien letztendlich in den Körper. Aber auch, wenn wir zum Beispiel an Textilfasern denken, an Fleecepullovern oder Funktionsware, Sportartikel, die gewaschen werden, da lösen sich dann auch die Fasern und die werden nicht über die Kläranlagen leider heute noch nicht rausgefiltert. Das heißt, die landen dann auch wieder im Grundwasser. Wir trinken das mit, wir haben es wieder zum Zähneputzen und so weiter. Aber auch andersrum, wenn wir zum Beispiel Peelings verwenden oder Zahnpasta, ist inzwischen angeblich verboten, aber ich glaube, es sind immer noch welche im Umlauf, die eben auch chemikalische Substanzen und Peelingkörner in der Paste haben und dann eben auch den Weg übers Abwasser dann in die Kläranlagen eben nicht gefiltert werden, auch wieder ins Grundwasser gelangt und auch wieder in unseren Körper. Mhm. Und die Fische essen das natürlich auch. Der kleine Fisch wird vom großen Fisch gegessen, den wir dann vielleicht auf dem Teller haben. Mhm. Genauso ist es mit Seafood, mit Muscheln, mit anderen Dingen, die wir noch verzehren. Und da haben wir eben auch schon Mikroplastik, sehr, sehr, sehr viel Mikroplastik in diesen Meeresfrüchten. Und auch bei uns übrigens im Spargel. Der Spargel im Knoblauchsland, wenn der unter einer Plastikhaube wächst, was wir natürlich hier auch haben, dann durch Hitze und auch durch Regen und so weiter, lösen sich auch hier Chemikalien, also Weichmacher, die eben dann wirklich auch in die Nahrungsmittel gelangen. Oder die eingeschweißte Biogurke würde ich nicht kaufen. Mhm. Da kommen wir gleich drauf, wie wir halt leben. Also wir versuchen halt plastikfrei zu leben. Und manchmal verzichte ich natürlich dann auch auf Bio. Nicht nur, weil es jetzt auch einfach viel teurer ist, sondern auch, weil ich nichts Eingeschweißtes verzehren möchte, weil ich genau weiß, es ist ja schon kontaminiert dann auch. Und das wird auch nicht mal abgestritten, aber die Plastikfolie hat nun mal diese Weichmacher. Und wenn da BPA-free steht oder BPA-frei, gibt es trotzdem andere Weichmacher in diesen Materialien. Und es gibt Alternativen schon. Es gibt auch Bioplastik, aber auch das ist nicht ganz gesund. Und auch das hat einen Eintrag dieser Chemikalien in den Boden eben auch.
Ja, wissenschaftlich kann man noch gar nicht so richtig abschätzen. Also man weiß, wahrscheinlich ist es nicht gut für uns, aber auch welche Langzeitfolgen das hat. Und ich habe jetzt auch vor kurzem gelesen, dass man Gehirne examiniert hat und herausgefunden hat, dass wir Menschen eigentlich alle schon Plastik im Gehirn haben.
Genau, überall. In der Plazenta, Gebärmutter von der Frau ist es zu finden. Wir haben es im Urin, wir haben es im Blut, wir haben es in der Luft hier im Studio, wir haben einen enormen Reifenabrieb auf der Straße. Mhm. Reifenabrieb ist einer der größten Mikroplastik-Verursacher. Neben den Mikroplastikfasern oder so, ne, oder Kosmetik. Aber der Reifenabrieb ist eklatant und wie können wir den als Einzelner vermeiden? Mhm. Da brauchen wir natürlich auch die Industrie, wir brauchen die Produzenten, dass die mit anderen Materialien eben auf die Straße kommen.
Ja.
So sind wir eben einfach abhängig. Und wir können als Bürger einfach nur oder als Mensch versuchen, die Menge können wir eben versuchen
zu reduzieren.
Und das so versuchen wir zu leben. Also ich versuche, klar, als mein Kind noch klein war, habe ich mein ganze Plastikzeug weggetan. Habe sie dann in Secondhand-Kaufhäuser, ich habe es jetzt nicht weggeworfen, aber ich habe gedacht, ich will es in meinem Haushalt nicht haben. Wir haben zum Glück auch keine Plastikteppiche gehabt. Ja? Also Plastikmöbel und so geht auch gar nicht. Also man kann da schon drauf achten oder ich habe auch von meinen Geschäftsreisen früher Sachen aus China mitgebracht. Das hat dann auch gestunken. Da wusste ich genau, das ist hochtoxisches Spielzeug. Ja. Mhm. Es ist in Deutschland eigentlich auch verboten, aber man kann es ja mitbringen. Und solches, dann habe ich dann sehr drauf geachtet. Es gab nur noch Holz und einfach nachhaltige, natürliche Materialien, mit denen gespielt wurde. Und ich mache sehr viel selber an Kosmetik oder Pflegeprodukten. Alle Reinigungsmittel mache ich selber. Das heißt, wir haben auch jahrelang da kein Geld mehr ausgegeben. Es ist viel günstiger, das selber zu machen und es schadet uns nicht und der Natur auch nicht. Also da kann man schon einiges bewegen. Und ich, also bei jedem Produkt überlege ich mir auch, okay, was ist das? Wo ist das hergestellt? Aus welchen Materialien? Was sind da für Chemikalien drin? Wie kann ich es ersetzen? So denke ich.
Was du vorhin angesprochen hast mit der Pandemie, dass viele irgendwie auch müde geworden sind und dass also dieses Engagement auch nachgelassen hat. Ich habe, bevor ich hier ins Studio gefahren bin, auch in Vorbereitung auf das Interview nochmal drüber nachgedacht und so ein bisschen selbst reflektiert, weil der Grund, weswegen es diesen Podcast gibt, ist ja eben auch diese, weil ich auch das Gefühl hatte, mit meinem ersten Kind, wir können das nicht einfach akzeptieren, was gerade passiert, sondern wir müssen das doch irgendwie verbessern können und einen positiven Beitrag leisten können. Aber ich habe auch gemerkt, dass es bei mir auch wie so Phasen gibt, wo ich einfach mehr Ressourcen habe, Dinge in meinem Alltag anders zu gestalten. Also ich habe ganz viele Jahre zum Beispiel meine Lebensmittel über eine solidarische Landwirtschaft bezogen. Also das ganze Gemüse, das war ja dann auch unverpackt und so weiter. Das war richtig toll und super regional. Und dann irgendwann wurde es eben schwieriger, das zu koordinieren und habe auch festgestellt, dass ich viel auch weggeschmissen habe, weil wir zum Beispiel Wochenenden unterwegs waren oder weg waren oder durch meine Selbstständigkeit. Und ich finde, dass man manchmal auch wie so ein bisschen müde ist und der Gedankengang, also jedenfalls auch bei mir so war, dass man sich fast schon so ein bisschen ergibt. Ja. Weil du richtig schon sagst, also allein durch den Abrieb der Reifen, durch das Waschen der Klamotten, also selbst wenn ich mich komplett einschränke, landet das ja trotzdem irgendwie in unserem Organismus. Und natürlich ist es jetzt kein Argument dafür, nichts mehr zu machen, wenn wir vor allem alle mithelfen würden. Aber ich verstehe auch so ein bisschen die Müdigkeit der Menschen, weil man sich so machtlos fühlt teilweise.
Ja, ich verstehe es auch. Und man hat es jetzt auch in den jüngsten Wahlkämpfen gesehen, die Leute oder die Waldbrände in L.A. Die Leute sitzen einfach taub und müde und erschrocken vor den Fernsehern, weil das natürlich auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es jeder versteht, aber sie fühlen sich ein bisschen ohnmächtig.
Ja.
Diese Ohnmacht macht auch müde wahrscheinlich.
Und dieses Taubheitsgefühl, genau. Ich glaube, das trifft es vielleicht auch ganz gut.
Ja, genau. Und auch so ein bisschen diese Vogel-Strauß-Politik, ich kann nichts bewirken, aber der Mensch bin ich halt einfach nicht. Und das habe ich vorhin auch gemeint mit dem Punkt Haltung. Ich, gerade wenn man Kinder hat und wenn man Kinder in die Welt setzt, ich würde das sogar fordern, ich würde es einfordern. Jedes Elternteil muss etwas tun. Wir können nicht das selbstverständlich nehmen und hier ein kleines Menschlein in die Welt setzen, jedem schönen Trend hinterherrennen, das tolle nachhaltige Kinderzimmer oder sonst was oder den neuen SUV haben, weil wir jetzt ja mehr Platz brauchen und so. Das geht einfach nicht, finde ich. Oder ständige Flugreisen kann man sich auch ein bisschen reduzieren oder mal anders, einfach mal anders Urlaub machen, bewusster. Und das würde ich mir wünschen, wenn das mehr in die Köpfe reinginge, weil ja. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, was wir hier haben auch. Und wir haben es jetzt noch, aber unsere Kinder werden es nicht mehr haben. Also deine Kinder sind ein bisschen jünger, die werden den Müll definitiv im Meer auch erkennen. Im Moment kann man ihn noch nicht sehen mit dem bloßen Auge. Also manchmal schon, wenn man richtig hinguckt, wie ich ja auch damals. Aber oft ist es so, jetzt höre ich von Stimmen, ja, wir waren im Mittelmeer, du, das war alles sauber. Ich sagte, ja, die Strandreinigung war morgens am Hotel, ne, wenn man im Hotel Urlaub macht. Und im Wasser, also sieht man es kaum, weil der Müll sinkt natürlich. Nur 0,5% ist an der Wasseroberfläche und 70% ist bereits schon am Boden unten. Also da liegen auch Großteile wie Reifen, illegale Müllentsorgung und so weiter, aber auch alle anderen Dinge sinken irgendwann mal. Und nur 15% gehen an die Strände zurück und die können wir aufsammeln.
Ja, es gibt ja teilweise auch so Müllteppiche, die dann irgendwie am Strand landen, wo dann ein traumhafter Strand auf einmal, ne, wachen die Menschen morgens auf und dann ist das so viel Müll, dass man dem gar nicht mehr Herr werden kann und mehrere Tage braucht, um das Ganze wegzuschaffen.
Wie zum Beispiel in Bali ist es ganz schlimm mit der Regenzeit. Und die hatten dieses Jahr, also es eklatant noch mal schlimmer als jemals zuvor. Und die Bilder der letzten Jahre waren für mich schon sowas von grenzwertig und schrecklich. Das ist einfach, da kann auch Bali nicht unbedingt was dafür. Klar, die haben jetzt auch keine tolle Müllentsorgung. Viel kommt dann wieder zurück aus dem Wasser. Mhm. Was reingelassen wurde illegal, kommt dann wieder zurück. Das heißt, spätestens da müssen die Leute einfach wachgerüttelt werden. Weil was passiert dann? Ganz viele Freiwillige, hunderte von Freiwilligen gehen an die Strände und räumen dann mit auf. Das filmen auch Hilfsorganisationen, aber das kann es ja auch nicht sein. Also einerseits die gleichen Leute auf der Insel oder die auf der Insel leben, werfen es ja oder schauen zu, dass es eben da entsorgt wird und dann 6 Monate später dann, nach einem großen Regen haben, müssen sie es dann wieder mit aufsammeln. Also es macht alles überhaupt keinen Sinn auch. Ja? Das ist so eine Ressourcenverschwendung, es ist nicht effektiv und für mich ist Nachhaltigkeit eben auch effizient.
Ja.
Das ist einfach logisch effizient sein und auch langfristig denken und nicht kurzfristige Schnellschussaktionen zu machen. Also man kann sehr viel schon auch planen und verhindern.
oder auch die Prioritäten anders setzen. Ich hatte erst vor kurzem mit meiner Schwiegermutter ein Gespräch, weil sie irgendwie nur gesehen hat, dass die Nachbarn gerne bei zum Beispiel sowas wie Temu oder sowas bestellen und ihr eben nur aufgefallen ist, dass die Sachen dann im Müll landen. Ja klar, weil die haben ja nur 3 Euro gekostet, die passen dann nicht und dann wird das nicht wieder zurückgeschickt. Das heißt, das Problem hat sich ja sogar im Vergleich zu, also wann ich angefangen habe, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und eben, ich habe damals Stoffwindeln verwendet auch und so weiter. Also das Problem hat sich ja sogar noch verstärkt eigentlich zu früher. Ja.
Genau, wir haben noch viel mehr Schrott im Umlauf. Es wird sehr viel mehr bestellt als früher. Es gibt sehr viel mehr Billigware aus China. Ich sage jetzt nicht alle möglichen Brands und Hersteller, aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar und auch die Teenager steigen natürlich darauf ein. Für die ist es erschwinglicher, als eben hier nach deutschen Produzenten zu gucken oder so. Aber man muss sich schon auch eben auch überlegen, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Und das versuche ich natürlich auch bei meinen Vorträgen zu vermitteln. Versuch Secondhand. Es gibt tolle Secondhand-Plattformen wie Vinted, ich sage es jetzt einfach mal. Da wird, also mein Sohn shoppt da, verkauft aber auch total viel. Das ist für ihn eine Einnahmequelle auch, ne? Dass er Sachen wieder loskriegt. Und ich habe da auch schon einiges erstanden. Also wirklich sehr, sehr coole Sachen auch. Und ich mache das auch, wenn ich schaue immer erst da und wenn ich die nicht finde, dann schaue ich halt, wo ich sonst irgendwie herbekomme. Oder wir tauschen die Freundinnen. Ich habe letztens wieder eine ganze Bag eben voll Kleider eben einer Freundin geschenkt. Und da hat man auch Freude dran. Also man kann sich schon wirklich auch damit behelfen. Wir haben so viel im Überfluss.
Alternativen. Die kosten im ersten Moment vordergründlich wahrscheinlich erstmal mehr Zeit, weil es neu ist. Aber ich glaube, wenn das dann so in der Routine drin ist, dann geht das. Trotzdem würde ich behaupten, dass zum Beispiel, dass man nach besseren Marken guckt oder nach Naturmaterialien oder dass all diese Dinge sich überhaupt mit als Bewusstsein damit zu beschäftigen, mit Umweltschutz, hat manchmal aber auch irgendwie was mit Privilegien zu tun, weil ich habe den Eindruck, dass Menschen, die eben, ne, wo es Oberwasser steht, die einfach froh sind, dass sie am Ende des Monats bei null rauskommen, andere Probleme haben und vielleicht deswegen auch manchmal rebellieren gegen dieses Thema Umweltschutz.
Also mit Sicherheit ist das ein Privileg, absolut, aber man kann eben auch sehr viel Geld sparen durch diese Lebensweise. Ne? Also wir gehen eben viel weniger einkaufen und wir machen Dinge selber und ich spare wirklich viel Geld. Ich spare dadurch wirklich Geld und ich gehe auch nicht, wie gesagt, ich kaufe nicht Bio ein, ich kaufe auch beim Discounter ein und ich versuche eben Dinge im Glas zu kaufen oder eben auch offen an der Theke eben offen, ob das jetzt Käse ist oder Wurst für mein Kind, weil ich esse kein Fleisch. dann versuche ich mir das eben auch im Papier nur einzupacken oder so, jetzt nicht in Plastik eingeschweißt oder so. Oder bringe sogar meine eigene Box mit, das geht ja jetzt auch wieder alles. Und sonst eben Glas, wir versuchen im Pfandbereich natürlich sehr viel zu machen, weil nur Glas ist auch jetzt nicht vom Footprint, ist auch nicht das Beste, aber also Plastik versuchen wir wirklich sehr zu vermeiden. Aber es ist nicht so einfach, weil ich habe jetzt auch einen Hund adoptiert und viele Leckerlis sind einfach nur in solchen Plastikpapiertütchen eingeschweißt. Das ist auch schwierig oder das ganze Hundespielzeug ist auch ist sehr viel aus Plastik, aus Hartplastik auch. Hält auch nicht lange, ist sehr schnell kaputt gebissen. Also da ist, da hat man noch sehr viel Room for Improvement. Also da könnten auch andere Hersteller, mit Innovationen könnten wir diesen Markt hier auch noch bedecken.
Ja.
Ne? Dass man sagt, weg von Plastik, es gibt Alternativen, ob das der Hund ist oder das Kind oder, ne? Also es gibt da einiges, was man noch ersetzen könnte.
Und ich glaube auch wirklich, dass die Pandemie dann Rückschritt gemacht hat. Also ich glaube, dass man da ja schon relativ weit war und dann kam die Pandemie und dann alles eben mit Hygiene und so. Ja. Also ich weiß noch, dass meine Routine war es, wirklich zur Theke zu gehen und dann mit einer Plastik, oder nicht Plastik, sondern mit einer, wie heißt es, Tupperdose. Also wir haben auch so Glasdinger.
Edelstahl-Dose wahrscheinlich. Gibt's oder Box
auch,
oder so.
Genau, wir haben die aus Glas. Oder dass man, wenn man Essen bestellt, dass man da auch kommt und das abgibt. Das mache ich zwar immer noch, aber ich weiß schon, dass das wieder gedauert hat. Ja. Und immer noch so ist es, wenn ich komme, bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Menschen reagieren. Weil viele irgendwie noch denken,
Kommt die wieder mit ihrer Box?
Genau, ne? ist es unhygienisch, darf man das? Also viele reagieren schon positiv, aber trotzdem ist in meinen Gedanken, in meinem Kopf ist so, da bin ich mal gespannt, wie die gerade drauf reagieren, ob die mir das überhaupt erlauben.
Also wir machen überhaupt nicht To-Go, null. Also das vermeiden wir eigentlich komplett. Wir holen vielleicht mal eine Pizza, die ist in einem recycelten Karton, aber sonst gar nichts. Muss ich wirklich sagen, das haben wir uns total abgewöhnt, das gibt es überhaupt nicht bei uns. Ja, wenn dann was, gehen wir halt dann mal in ein Restaurant oder so, aber das machen wir auch sehr selten oder wir kochen einfach frisch daheim, ja.
Cool. Hast du irgendwo das Gefühl, dass du verzichtest? Gibt es etwas, was dir wirklich schwerfällt?
Ja, also zum Beispiel bei Chips. Ich liebe Chips, vor allem Nacho-Chips. Ich könnte jeden Tag eigentlich eine Tüte essen. Ist aber auch gar nicht so gut, natürlich. Und da, also früher habe ich überhaupt keine Chips gekauft, wirklich, da war ich ganz, ganz strikt. Und dann gab es welche in den Unverpacktläden. Da konnte man sich da quasi aus einem Glas, aus einem großen Glas, konnte man sich Chips abfüllen. Und die haben auch mega geschmeckt. Das gibt es jetzt aber leider nicht mehr, weil die Unverpacktläden fast alle in der Region eben leider zugemacht haben. Weil eben durch die Pandemie die Leute sich wieder das Einkaufsverhalten und die Leute sich wieder verändert haben. Leider. Das war wirklich gut. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich mir manchmal eine Tüte kaufe. Mhm. Und das ist, da denke ich mir aber jedes Mal, und so, ne? Also, da denke ich auch sofort an den Ballon, von dem ich vorhin gesprochen habe, weil das ist ein ähnliches Material. Diese Chipstüte ist ja auch mehrfach beschichtet. Das ist eben auch so ein Verbundstoff, nennt man das. Mehrere Plastikschichten, ganz schwer, also gar nicht zu recyceln. Das wird nur verbrannt und ist auch, also man kann es überhaupt nicht kaputt machen, ne? Unkaputtbar.
Ja.
Genauso wie diese Ballons. Also die zersetzen sich nicht in der Natur. Und da habe ich jedes Mal natürlich ein schlechtes Gewissen, ja.
Ja.
Absolut.
Mhm. Eigentlich ist alles mit einem schlechten Gewissen verbunden. Wie kommt man da weg aus diesem, man setzt sich ein und.
Ja. Also ich denke, also für mich selber, ich denke in erster Linie an mich, an meinen Körper. Ich möchte nämlich keine Kreditkarte in der Woche konsumieren. Mhm. Da fängt es wirklich bei mir an, ganz egoistisch. Ich will das nicht. Ich will das nicht und ich habe als Verbraucher die Chance und die Macht und die Freiheit. Ja, es gibt mir auch ein Freiheitsgefühl, bestimmte Dinge gar nicht zu kaufen und zu konsumieren. Und ich spare mir auch Geld und ich lebe gesünder. Also ich habe super Blutwerte, also ich bin ein sehr gesunder Mensch und es liegt bestimmt auch daran ein bisschen. Also wir trinken nur Leitungswasser, bei uns gibt es überhaupt nichts aus der Plastikflasche. Das, wenn mein Sohn mal irgendwie unterwegs war und dann sowas mit nach Hause bringt, kriegt er eigentlich einen Einlauf. Wirklich, weil ich das nicht will und er weiß das auch. Das war halt dann Not oder auch bei seinen Tennisturnieren wird alles nur in Plastik serviert. Und das habe ich auch mit dem Verein schon gesprochen. Leute, wir können Leitungswasser in Deutschland trinken. Stellt Karaffen hin, ja. Und es geht dann auch nicht immer was kaputt, dass dann jemand reintritt. Weil darum geht es ja, ne? In Sportstätten soll man ja nicht mit Glas hantieren und so weiter. Aber das geht trotzdem. Und das sind so Sachen, da versuche ich schon auch immer wieder mal
Einfluss zu nehmen. Oder halt
zu inspirieren, mhm. Genau. Alternativen uns eben auch zu sagen, Leute, wir sparen uns auch Geld. Wenn wir einfach nur das Leitungswasser trinken, haben wir gar keine, als Verein überhaupt keine Ausgaben. Ne? Dann trinkt halt jeder was. Und jeder bringt seine eigene Flasche mit, füllt die auf und trinkt halt das, was er auch braucht. Weil oft ist es dann auch so, bei irgendwelchen Auswärtsspielen, dann stehen dann die angetrunkenen Flaschen da noch rum. Das ist eben auch so eine Unart. Also das geht gar nicht. Das
ja.
Hat auch was mit Ignoranz und Respekt der Umwelt und den Ressourcen gegenüber zu tun.
Ich glaube, da ist auch häufig so ganz viel Irrglaube dabei, dass irgendwie das Wasser, das abgepackt ist, irgendwie sauberer ist als das aus der Leitung, weil die Leitungen könnten ja alt sein und so weiter. Das kann man dann nicht so kontrollieren.
Ja, das ist auch so. Also wir waren auch schon in Haushalten mit alten Leitungen und total verkalkt in Nürnberg, aber trotzdem, wir können es trotzdem trinken. Und wer da unsicher ist, kann auch einen Wasserfilter sich einbauen oder direkt in seinem Tauchsieder, Wasser gibt es auch mit Filter eben, direkt das dort eben auch abkochen und dann, das geht schnell. Also da hat man eben auch eine Gewohnheit und Routine und man spart sich da auch wieder die Flaschen auch zu kaufen und zu tragen. Ja. Ich muss sie quasi nur einmal abkochen. Ich habe sie eh in dem Tauchsee da drin und das kann ich auch kalt werden lassen. Und wir arbeiten sehr viel mit Karaffen daheim, damit wir eben auch unseren Trinkkonsum ein bisschen steuern. Wir wollen viel Wasser trinken, einfach wegen der Gesundheit und so. Und da wissen wir genau, okay, jeder hat so seine Karaffe, wie viel hat jeder schon getrunken? Und da wird es eben reingefüllt.
Du motivierst mich auf jeden Fall, du holst mich gerade so ein bisschen aus meiner Taubheit raus und da bekomme ich direkt Lust, neue Gewohnheiten zu überdenken und da einfach nochmal, ja, wieder strenger zu werden, kann man sagen.
Achtsamer. Oder aktiver.
Achtsamer ist vielleicht das schönere Wort, auf jeden Fall. Wir haben jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es vielleicht auch so geht, aber man kann ja nicht mit allem anfangen. Was würdest du sagen, ist so vielleicht eine Maßnahme, die total viel bringt?
Also ich würde schon mal anfangen, nicht so viel auswärts einfach zu essen. Also dieses To-Go würde ich versuchen, als allererstes einzuschränken. A, weil es auch echt teuer ist. Und die Leute jammern ja, dass sie alle kein Geld haben. Und die sagen, sind teuer auf der Straße. Auf der Straße im Laufen zu futtern ist auch nicht gesund. Dass man einfach sagt, okay, ich nehme entweder was mit, das ist auch gerade für die Kinder. Ich hatte früher immer alles dabei und es war schwer. Wir hatten alles in unseren Alu-Dosen drin oder Edelstahldosen. Dann das Wasser noch mitgeschleift. Also eine gewisse Vorbereitung hat es natürlich schon irgendwie mit sich gebracht, aber wir haben das Geld gespart. Wir hatten immer was dabei. Wir mussten nichts Ungesundes kaufen und haben dann eben natürlich auch den Müll gespart. Also das finde ich, kann jeder machen, egal welches Alter. Auch ältere Menschen, die unterwegs sind in der Stadt und dann auf einmal Hunger haben, mal schnell irgendwie was reinzuziehen. Ich meine, manche Sachen gibt es auch unverpackt. Das ist von mir dann aus auch okay. Aber da würde ich erstmal, da würde ich anfangen. Dann würde ich versuchen, Reinigungsmittel selber zu machen.
Warum?
Das geht ganz einfach, weil man spart sich dann eben wirklich diese große Verpackung, diese Container, ob das jetzt Flüssigwaschmittel ist oder Glasreiniger. Das kann man alles, also man kann, wenn die Flasche leer wird, kann man sagen, okay, ich erinnere mich jetzt an Anne und Marie vom Podcast. Wir wollen ein bisschen Müll vermeiden und wir nehmen einfach diese alte, wir behalten die auch. Also ich muss jetzt nicht nochmal ein extra fancy Gefäß kaufen, was es auch gibt, ein Glas, aber man kann auch das alte verwenden. Und dann nehme ich zum Beispiel für einen Glasreiniger, kaufe ich einfach einen Essigreiniger in der Drogerie. Der kommt schon im Glas und macht dann einfach nur ein Drittel Essigreiniger und zwei Drittel Wasser. Und eigentlich ist der Essigreiniger dann schon fertig. Man kann aber auch noch Natron mit reintun, ein bisschen oder was, oder ein Duft, was Zitroniges, damit es nicht so nach Essig riecht. Und das ist Sachen ist halt
in als ätherisches Öl.
Ätherisches Öl, genau. Und es ist halt wirklich in zwei Minuten fertig. Genauso mache ich das mit dem WC-Reiniger oder auch für die Duschkabine habe ich so ein, mir so einen Allzweckreiniger selber gemacht. Da gibt es auch auf meiner Webseite, habe ich, glaube ich, Rezepte und im Buch. Genau, und auch von anderen tollen Bloggerinnen, wie meine Freundin zum Beispiel, die Nadine Schubert von Besser Leben ohne Plastik, die hat auch viele Bücher geschrieben und ganz tolle Rezepte, was man noch alles selber machen kann. Also ist wirklich toll, kann ich nur empfehlen, und sie hat auch ganz viele online dazu eben. Und die hat auch einen Shop, da kann man auch, könnte man auch Utensilien, Putzutensilien zum Beispiel kaufen, anstatt einem Mikrofaserschwamm. Das muss man nicht auch wissen, wenn man mit Mikrofaserschwamm die ganze Küche putzt, haben wir in der ganzen Küche Mikrofasern, haben wir in der ganzen Küche Mikroplastik. Dann wird das, die Semmel noch auf die Ablage gelegt, ne? Und so weiter. Also kann man sich vorstellen, dass eben auch so Mikroplastik in den Körper kommt, weil wir das ganze Haus damit putzen und so weiter. Und das kann man natürlich ersetzen. Das kann man auch mit einem alten Jeansrest, kann man sich einen Putzlappen selber machen. Das machen wir auch. Oder ein Sweatshirt mit lauter Löchern oder ein altes Baumwoll-T-Shirt. Da kann man einen Putzlappen draus machen. Man braucht überhaupt sowas gar nicht mehr kaufen. Na, das, und das, oder die Legging vom Mädchen, ja, also von der Tochter daheim oder so. Das haben wir auch alles gemacht, ja. Abschminkpads kann man auch mit aus Baumwollresten sich selber machen. Muss man nicht alles kaufen.
Wenn du das so erzählst, klingt das ja vielleicht für den einen oder anderen sehr arbeitsam. So, wann soll ich das denn auch noch machen? Aber ich glaube, was man manchmal unterschätzt, also da auch meine Erfahrung noch, als ich eben mit Stoffwindeln gewickelt habe, da haben ja auch ganz viele gesagt, Mensch, das ist doch, also da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Das Waschen von Stoffwindeln, die Zeit habe ich überhaupt gar nicht, dann kaufe ich lieber. Aber ich glaube, wenn man kauft, das muss ja verwaltet werden, das ist ja auch Arbeit. Erstens musst du das kaufen, dann musst du es irgendwie auch noch einsortieren, häufig auch noch von der Verpackung irgendwie befreien. Und dann muss das Ganze ja auch noch weggeschmissen werden. Und zwar mehrmals. Also je mehr man an Müll hat, desto häufiger muss man auch den Müll runterbringen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Also da reißt sich keiner drum.
Genau.
Bei uns zu Hause auch nicht. Und vielleicht mal aus der Perspektive ist es, gerade wenn man da eine Routine entwickelt hat, wahrscheinlich gar nicht mehr Arbeit, sondern nee, vielleicht sogar weniger.
Genau. Und das ist eben wirklich auch so, das, was ich vorhin gesagt habe. Nachhaltigkeit ist für mich auch Effizienz. Wenn ich zum Beispiel merke, am Abend geht die Zahnpasta aus, dann gehe ich in die Küche und rühre die mir neu an.
Wie machst du denn das?
Also zum Beispiel, es dauert auch nur 20 Sekunden oder so und kostet mich 10 Cent oder so. Also, da habe ich so kleine Marmeladengläschen, so ganz kleine, die es auch in Hotels gibt, so zum Probieren und so. Habe ich ganz viele mir schon gesammelt. Brauche ich auch manchmal für meine Schulen, machen wir so Workshops. Also da kommt Kokosöl rein. Das kaufe ich in der Drogerie, so vielleicht 2-3 Teelöffel. Dann kommt eine Messerspitze, gibt es unterschiedliche Sachen, entweder Natron, also Backpulver, oder ich nehme Stevia, so Birkenzucker, oder auch Salz kann man auch nehmen, was dann den Peeling-Effekt eigentlich hervorrufen soll. Und dann mache ich noch Pfefferminzöl rein, ätherisches Öl, 1 oder 2 Tropfen und fertig ist es. Und das Kokosöl ist eben
Entzündungshemmend,
genau, desinfizierend und entzündungshemmend. Ist super fürs Zahnfleisch, kann man auch zum Abschminken verwenden. Und ja, das Kokosöl ist manchmal eben in der Kritik, ne, wegen Palmöl und so weiter. Gibt es aber auch Alternativen und ich kaufe dann aber auch die Bio-Variante. Ich schaue da schon auch drauf, natürlich. Aber das ist für mich einfach eine gute Variante und ich weiß genau, was wir da in unseren Mund stecken. Ja. Also mein Sohn eben auch, das ist seit Jahren und wir haben super Zähne, der hat keine einzige Blombe und ist jetzt eben auch Teenager. Hat einfach sehr gute Zähne dadurch.
Wie ist es denn eigentlich mit deinem Sohn? Der ist da mit ja groß geworden. Und der hat natürlich gesehen, dass bei euch es anders läuft als in anderen Haushalten. Ne? Also ich sehe das ja bei meinen Kindern, die stehen total zum Beispiel sowas wie auf Ninjago oder nehmen halt Pokémon. Also alle Trends werden mitgenommen. Wie habt ihr das zu Hause gelebt?
Ja, wir hatten das auch, bis ich dann dieses China-Männchen eben hatte und festgestellt habe, okay, das geht gar nicht mehr. Und dann habe ich das so langsam eliminiert eben. Es war nicht so einfach. Weil auch mein Lego ist auch aus Plastik, aber das ist eben auch ein anderer, also schon ein, ich denke mal schon ein relativ gesunder Stoff, ja. Man riecht es auch nicht, aber es ist eben auch nicht nachhaltig. Also Lego möchte das auch umstellen, suchen auch nach Alternativen, das kann man auch nachlesen. Aber
was sich Lego zugute halten kann, ist, dass die Qualität wahnsinnig gut ist und dass
unkaputtbar
guter Werterhalt. Mhm. Ne? Also es wird ja weiterverkauft und weiterverkauft. Genau. Also das kaufen wir auch Secondhand oder verkaufen es dann weiter. Genau. Und die Wertigkeit ist irgendwie auch bestehen, weil die da so eine Wertigkeit geschaffen haben in Lego, ne?
Ja, finde ich genauso. Und bei den Männchen ehrlich gesagt auch. Diese Männchen werden nicht weggeworfen. Das ist genauso die Barbies. Die gab es in den 70ern schon oder noch früher. Mhm. Die gibt es heute noch. Ich hatte auch noch welche und die gibt man auch weiter. Mhm. Also theoretisch müsste man sich auch keine neuen mehr kaufen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele im Umlauf von früher noch, seit den 70ern oder so, wann die halt rauskamen. Also ja, aber also das fängt natürlich im Kleinkindalter an und auch die Stifte, die er an der Hand hat. Ich wollte nicht mehr, dass er irgendwelche Plastikfilzschreiber in der Hand hat, sondern eben nur noch Holz- und Buntstifte. Holzlineal verwendet. Also da habe ich schon extrem drauf geachtet. In weiterführenden Schulen geht es teilweise gar nicht. Da ist das Geodreieck wieder aus Plastik, weil man muss ja durchgucken können. Es ist schon schwierig. Also da kommen wir auch an unsere Grenzen. Und auch als Teenager möchte man bestimmte Kosmetika nehmen, Stylingprodukte. Und da reicht dann das selbst angerührte Gel vielleicht nicht mehr. Mhm. Das haben wir auch alle schon gemacht. Also da gibt es natürlich Diskussionen, aber er ist einfach sich sehr bewusst und ist viel minimalistischer unterwegs und hebt da auch den Müll auf und trennt ihn auch und hat ein ganz anderes Bewusstsein und kauft eben Secondhand-Kleidung. Und er möchte aber auch Markenkleidung natürlich, ne? Aber da wird halt Secondhand geguckt.
Ja, und es geht ja gut. Total. Und es geht ja auch super, super gut. Also ich muss auch sagen, dass wenn man was sucht, sowohl Kleidung als auch zum Beispiel Möbel. Also ich war heute auch wieder ganz viel auf Kleinanzeigen unterwegs. Ich finde, das macht auch Spaß. Man hat auch das Gefühl, dass man wie so ein Schatzsucher ist. Also ich finde, dass dieses Glücksgefühl fast noch ein bisschen größer ist, als wenn man etwas neu kauft, weil man weil man noch mehr den Eindruck hat, das ist so richtiger Zufall oder so ein Perfect Match, dass ich das gefunden habe, ist nochmal einfach noch ein größeres Glück, als wenn ich es jetzt neu kaufe, wo auf der Welt des Internets, in der Welt des Internets wirklich alles es zu kaufen gibt.
Also ich kann auch die Gebrauchtwarenhöfe in Nürnberg und der Region eben wirklich empfehlen. Ich habe da schon das ein oder andere richtig coole Möbelstück oder auch für die Küche irgendwas erstanden, für wenig Geld. Und man unterstützt eben auch die Projekte an sich. Das sind ja soziale Projekte. Also das finde ich ganz toll.
Wir könnten ewig weitersprechen. Aber ich möchte dieses Gespräch nicht enden ohne einen Blick in die hoffnungsvolle Zukunft. Was macht gerade Hoffnung auf Verbesserung, entweder durch Politik oder durch Menschen? Was gibt dir gerade Hoffnung?
Also in der Politik nicht direkt, jetzt aus Deutschland sowieso nicht, aber es gibt internationale Bestrebungen, wie auch für den Klimawandel gibt es natürlich diese Plastikgipfel, auch von der UN sehr viel angetrieben. Gibt es eben auch diese Plastikveranstaltungen, da wird sehr viel diskutiert, auch schon sehr lange, aber man spricht schon auch wirklich vor, Plastikproduktion stoppen und so. Das wird jetzt nicht eintreten, denke ich mal, aber man versucht es einfach zu limitieren. Also ich glaube schon, dass wir irgendwann mal an Punkt angelangen, auch wenn es dann vielleicht schon zu spät ist, dass wir einfach weniger produzieren können und dass wir auch eine bessere Kreislaufwirtschaft haben, eine bessere Recyclingindustrie, dass das gewährleistet ist. Und es gibt jetzt ja auch schon für Hersteller andere Gesetze, die müssen recycelbare Materialien und Produkte eben, dürfen sie nur noch auf den Markt bringen, müssen sicherstellen, dass die repariert werden können. Da passiert sehr viel in der EU. Und die EU steckt auch die anderen Regionen und Kontinente an und das ist immer ganz gut. Also da habe ich Hoffnung. Ja, und sonst hier so regional gesehen.
Oder deutschlandweit.
Deutschlandweit, also jetzt auch regional gesehen, falls hier jemand aus Nürnberg zuhört, würde ich mir wünschen, dass eben auch von der Stadt einfach mehr passiert. Wir haben diverse Projekte bei der Stadt schon vorgestellt vor Jahren und daraus ist leider nichts geworden, wie zum Beispiel Zero Waste City. Das wird in München vorangetrieben seit 2019 von dem Bürgermeister, der steht dahinter und hat auch da Personal Personal dafür eben eingestellt. Und es ist ganz toll, was da passiert. Und das passiert in Nürnberg zum Beispiel gar nicht.
Was heißt denn Zero Waste City?
Zero Waste City heißt eigentlich, dass man versucht, dass man eben Recycling Center auf die Beine stellt, wo die Leute es einfacher haben. Easy Access, sage ich jetzt mal, die einfach Dinge zurückgeben können, reparieren können, tauschen können, recyceln können. Wo es jetzt nicht nur eine Industriehalle in der Stadt gibt oder so. Und in München gibt es da eben mehrere Anlaufstellen. Da gibt es auch Repair-Cafés, sehr viele Community-Events. Die Stadt versucht über bestimmte Mülltrennungssysteme in der Stadt schon den Müll anders aufzufangen. Auch durch mehr Mülleimer, durch besondere Mülleimer, dass da weniger rumfliegt. In Nürnberg ist ja sehr viel Müll auf der Straße zu sehen. Da gibt es den einen oder anderen Testballon hier auch, aber das reicht einfach nicht. Also Aufklärung finde ich auch ganz wichtig. Es passiert wenig Aufklärung in der Stadt. Haben wir aber auch Kommunikationskonzepte vorgelegt. Auch wenn Leute hier direkt landen in Nürnberg, könnte man sagen, Welcome to Zero Waste Nürnberg. Was heißt das? Ne? Es gibt Länder zum Beispiel in Afrika, Ruanda ist es, glaube ich, da darf man mit Plastiktüten gar nicht einreisen. Das ist Afrika.
Ja. Ah.
Und die Koffer werden durchsucht und wenn da irgendwas drin ist, kannst du, glaube ich, gleich wieder raus.
Ja.
Und die machen einmal im Monat, machen alle Städte in Ruanda, machen die, glaube ich, Community-Events und alle müssen mithelfen. Da ist es nicht so, dass jemand sagt, ich mache da nicht mit, ich sammle den Müll nicht auf von den anderen, sondern das ist ganz normal, dass alle mithelfen und das ist halt einfach sauber. Und das würde ich mir wünschen, wenn so eine Entwicklung auch in Deutschland stattfinden würde, weil dann ist das normal, dann macht es auch jeder. Das ist dann, wird dann gar nicht mehr diskutiert.
Ja.
Und dann macht da auch der Reiche mit, der gar keinen Bock hat, den Müll erst recht keine Lust hat anzufassen, ja. Ole den genauso verursacht. Also da gibt es dann keine Trennung mehr. Und das würde ich mir wünschen. Das ist wirklich, dass die Leute vielleicht auch für ihren Mehrmüll bezahlen. In der Schweiz ist es auch so, da wird nach Müll Kilogramm abgerechnet. Also sie bekommen eine Mülltüte in der Woche zugeteilt. Und wenn die nicht reicht, müssen die mehr bezahlen. Also müssen dieses, wie so eine Art Müllsteuer. Das haben wir auch in Nürnberg vorgestellt. Da gibt es halt im Monat einen Betrag, egal wie viel Müll du hast, ne. Auch wenn die Tonne überläuft, du kannst trotzdem noch den ja noch irgendwo anders unterbringen. Geht in der Schweiz nicht. Das wird sehr viel mehr kontrolliert und auch bestraft. Also da kann man sich in den Nachbarländern auch einige positive Dinge abschauen. Also da könnte man wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Wir haben ganz viele Konzepte in der Schublade dazu.
Und wer gerade zuhört und in irgendeiner spannenden Position ist, diese ganzen Konzepte vielleicht mal zu verwirklichen oder eins davon, der kann sich gerne bei Anne melden. Vielen, vielen Dank für dieses super inspirierende Gespräch. Also du hast auch mich wieder aufgeladen und also ich kann euch nur ermutigen, Anne auf Instagram zu folgen, auch mal auf ihrer Seite vorbeizuschauen oder fangt auch bei euch im Kleinen an, wie von Anne vorgeschlagen hat, zum Beispiel auch direkt mal mit einem kleinen Cleanup. Da kann man sich ja auch bei dir melden oder das kann man ja auch einfach so organisieren. Mhm. Aber mit so ein paar Tipps von dir geht das natürlich leichter, sodass wir alle einfach einen schönen Beitrag leisten und selbst aktiv werden und unseren Einflussradius erweitern.
Green Up Your Life. Wie lebe ich nachhaltig? Mit Marie Gomez.